Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode der So geht's Show. Hast du schon mal versucht, fünfmal hintereinander Würde zu sagen? Würde, 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 Würde. Und dieses tolle Wort, das doch so viel Bedeutung hat, verliert irgendwie an Bedeutung. Und so ein bisschen geht's heute um genau diese Frage, was ist eigentlich Würde? Und wenn dich das interessiert, was vermutlich einer der größten Köpfe des aktuellen Tuns und Seins bei uns in Deutschland, aber auch vielleicht im deutschsprachigen Raum dazu zu sagen hat, dann bleibt doch einfach dran, weil in etwa 7 bis 8 Sekunden geht's los.
Bereit für die So geht's Show? Die Show, die Wissen teilt? Mach dich bereit für diese neue Folge. Los geht's!
Schön, dass du dran geblieben bist. Bist du ein Würdenträger? Und irgendwie spreche ich heute mit einem Menschen, der genau das ist. Ein Mensch, der ganz, ganz viele Bücher geschrieben hat. Professor, Doktor, Neurobiologe. Ihr seht ihn ja bereits bei mir heute, Professor Dr. Gerald Hüther. Und starten möchte ich mit der Frage, erstmal herzlichen Dank, dass du da bist.
Grüß dich, Markus. Alle auch herzlich gegrüßt, die uns hier zuschauen und zuhören. Ich bin gerne da. Und das ist auch ein spannendes Thema mit dieser Würde.
Ist es. Ich hatte mir so eine gute Frage für das erste Mal ausgedacht und die stelle ich auch gleich. Mir fällt aber gerade eine andere Frage ein. Du weißt ja, wenn du häufiger zuguckst, ich lasse mich da gerne mal treiben. Wir hatten Mailkontakt. Grüße gehen raus an Elise Geser. Hallo. Ich durfte dich anschreiben und du hast sofort mir das Du angeboten. Und ich spreche mit jemandem, der nun wirklich, ich will nicht zu pathetisch werden, aber auf ein Lebenswerk zurückblickt. Und ich habe mich da mega drauf gefreut. Und hier ist ein riesengroßer Aspekt von Respekt. Hat das was mit Würde zu tun, wie man miteinander umgeht? Wie schnell du einem... Warum duzen wir uns? Warum?
Dieses Sie im Deutschen kennzeichnet ja eine aus früheren Zeiten aufgebaute und damals immer sehr aktiv und bewusst aufrechterhaltene Differenz zwischen jemandem, der höher steht, zu dem man aufblickt, und jemandem, der weiter unten steht. Also früher musste man zu den Adligen immer sie sagen. Mhm. Dann ist diese bürgerliche Revolution gekommen und jetzt haben die dann gesagt, wir sind ja alle jemand, zu dem man aufblicken kann. Dann haben sie sich gegenseitig mit sie angeredet, sogar die Eltern und ihre Kinder und umgekehrt.
Ja.
Und das schleppen wir jetzt noch mit uns rum. Also als ein Relikt aus einer Zeit, wo es darum ging, die Unterschiede zwischen den Menschen zu betonen und Abstand zu halten voneinander, sich abzugrenzen von anderen. Und wenn man das aufrechterhalten will, dann sagt man weiter sie. Und bei manchen Menschen muss man das auch machen, weil die sind sonst beleidigt. Okay. Und bei anderen, und du sahst mir so aus wie so ein anderer, dann kann man das einfach weglassen und kann sagen, hey, wir sind zwei Menschen, wir begegnen einander in so einem Gespräch und da braucht es keine Abstandshalter in Form von sie.
Dankeschön. Bringt mich zu meiner ersten Frage, die gar nicht so weit weg ist. Und zwar, im Grundgesetz, Paragraph 1 steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Meine Frage dazu ist, wer bestimmt, was Würde ist? Und was ist das eigentlich, Würde? Und ja, wie sieht das bei dir aus deiner Sicht?
Ja, dieses Grundgesetz muss man ja gucken, wann das da zusammengeschrieben worden ist. Und das war unmittelbar nach dem Krieg. Und das war auch zu einer Zeit, wo die Menschen damals doch immer noch sehr fest davon überzeugt waren, dass sie Kinder Gottes sind. Und der hatte ihnen die Würde mit auf den Weg gegeben. Und das ist auch heute noch so, dass in christlichen Kreisen das so verkündet wird. Jeder Mensch hat eine ihm innewohnende, gottgegebene Würde. So, und wenn wir nun heute uns umschauen, da gibt's ja nun auf einmal auch welche, und zwar nicht so wenige, die das mit dem lieben Gott und dass der jedem seine Würde verleiht, da ein bisschen hinterfragen. Und damals war das aber noch nicht so. Und deshalb konnte man sagen, diese Würde, diese gottgegebene Würde, die jeden Menschen innewohnt, ist unantastbar. Jetzt kann man noch sagen, was sollte denn das eigentlich heißen? Also das heißt, du besitzt eine dir innewohnende, gottgegebene Würde und die ist unantastbar. Und deshalb kann ich dich auch würdelos behandeln und trotzdem Hältst du deine Würde? Das ist natürlich eine sonderbare Auslegung. Da werden sich manche auch drüber ärgern, aber ist in der Tat so. Und es entspricht ja dann auch ein bisschen unserer Realität in unserem heutigen Leben. Es gibt so viele Situationen, wo Menschen einander würdelos behandeln. Und da hilft uns auch kein Grundgesetz. Das ist einfach ein Teil unserer Gesellschaft, dass wir in einer Gesellschaft leben, in der Menschen versuchen, sich auf Kosten von anderen durchzusetzen, zu behaupten, bedeutsam zu sein. Und dazu gehört auch, dass man den anderen dann herabwürdigt. Das ist komisch, das ist ein komisches Wort, herabwürdigt.
Ja, das stimmt.
Seiner Würde beraubt,
ja,
indem man ihn behandelt wie ein Objekt. So, also der Käufer wird von dem, also der Verkäufer muss natürlich seine Kunden primär erstmal wie ein Objekt behandeln. Das muss er versuchen zu hinterschauen, was er dem nur alles andrehen kann. Der Arzt behandelt seinen Patienten wie ein Objekt, Lehrer ihre Kinder, Vorgesetzte ihre Mitarbeiter. Und das ist völlig würdelos. Und zwar deshalb, weil die Würde eigentlich Ausdruck der Subjekthaftigkeit eines Menschen ist. Jetzt gehe ich mal weg von diesem Gottesbegriff, sondern sage, im Grunde genommen ist ja jedes Lebewesen ein Subjekt. Im Augenblick tun sich die Menschen und vor allen Dingen auch die Wissenschaftler noch sehr schwer, einem Regenwurm eine Subjekthaftigkeit zuzugestehen. Bin ich nicht so ganz sicher, ob das zutreffend ist. Es könnte auch sein, dass man alles, was lebendig ist und etwas will, in seiner Subjekthaftigkeit dann auch definieren muss. Nur jemand, der ein Subjekt ist, kann etwas wollen. Und wenn ich Sonnenblumen auf dem Feld anschaue, die sich dann immer nach der Sonne ausrichten, muss ich ja fragen, wer sagt den Sonnenblumen, dass sie sich immer so ausrichten, und wer sagt dem Regenwurm, dass er da durch die Erde kriechen soll? Und nee, der hat ein Bedürfnis, er will etwas, nämlich Nahrung suchen, und das erfüllt er, und damit ist er ein wollendes Subjekt. So, bei uns Menschen ist das natürlich jetzt nochmal eine ganze Dimension anders. Wir können das auch reflektieren, der Regenwurm nicht. Ja. Und wir können uns fragen, wie denn unsere Subjekthaftigkeit in Frage gestellt wird, wenn wir von anderen Menschen wie Objekte behandelt werden.
Das bedeutet, der Transfer ist, wer etwas will, muss eine Würde haben, hat eine Würde.
Ist ein Subjekt.
Ist ein Subjekt.
Ob und er sich dann seiner Würde bewusst ist,
okay,
weiß ich noch nicht.
Das sind vermutlich die Blickpunkte, die von wo, wer, also kann mich in meiner Würde jemand, es gibt ja auch diese, fällt mir gerade ein, diesen sehr, sehr unschönen Spruch, oh, das ist unter meiner Würde. Das bedeutet, die Würde scheint ja dann im Augenblick dieses Menschen dann auch noch verschiedene Abstufungen zu haben an Stärke, an Level, an was auch immer. Aber
ja, genau der Punkt. Ne? Das ist genau der Punkt, weil es gibt so was anderes, das nennt man dann Ethik und Moral und Werte.
Ja.
Und die kann man sozusagen, das sehen wir ja auch immer wieder, verändern. Also das ist so eine Zuschreibung von außen. Und da wird immer festgelegt, was jetzt in der jeweiligen Gesellschaft und der jeweiligen Zeit moralisch richtig ist. Also als sie damals die Hexen verbrannt haben, fanden die das auch alle
moralisch. Okay.
Okay, ja. So, das ändert sich. Ich will nicht über das reden, was dann der Nationalsozialismus für eine Moral hatte und was da die Menschen mit sich herumgeschleppt haben an Vorstellungen und Werten. Die Würde geht nicht gesellschaftlich zu instrumentalisieren, weil es immer nur der einzelne Mensch ist, der sich seiner eigenen Würde bewusst werden kann. Und wenn er das tut, dann hat er eine Vorstellung seiner eigenen Würde, ne? Und danach richtet er sein Leben aus, und deshalb kann es dann manchmal passieren, nee, wenn du das jetzt von mir verlangst, das ist unter meiner Würde. Das heißt, er schützt seine Subjekthaftigkeit und seine eigene Vorstellung davon, was für ein Mensch er gerne sein möchte.
Mein Kopf fängt gerade an, lustige Runden zu drehen. Wenn ich jetzt sage, also für mich ist allein der Ausspruch, das ist unter meiner Würde, weniger Selbstschutz als mehr Ego, das sagt, ich bin mehr wert als irgendjemand anderes, zu dem ich das jetzt gerade sage.
Das kann ja in einer sehr vereinfachten Vorstellung von deiner Würde, kannst du ja davon überzeugt sein, dass du mehr wert bist als andere. Das, zu solchen Auffassungen kann man ja auch kommen. Und dann ist es dann unter deiner Würde, wenn jemand meint, er sei mehr wert als du.
Soll es geben.
Aber das ist natürlich, dann muss man schon mal fragen, was das überhaupt für eine Vorstellung der eigenen Würde ist, die man nur auf Kosten von anderen definieren kann. Also ich bin höher oder niedriger oder was wird besser und so als der andere. Wenn man dann etwas differenzierter guckt, dann heißt es ja, die Würde beschreibt in etwa das, was man selbst für sich beschlossen hat zu sein. Also ich könnte es zum Beispiel zu der inneren Auffassung und dem gekommen sein, dass ich sage, ich bin ein friedliebender Mensch und deshalb tue ich auch alles, was dem Frieden dient, meinem inneren Frieden und auch dem Zusammenleben mit anderen auf eine friedliche Art und Weise. Und wenn dann jemand von mir verlangt, dass ich dann in den Krieg ziehen soll, dann sage ich, das kann ich nicht. Das verstößt gegen meine Vorstellung von mir selbst und damit verletze ich meine eigene Würde.
Bedeutet das?
Immer individuell, immer subjektiv. Es gibt keine objektive Würde. Es gibt etwas, worauf wir uns einigen können, was Ethik und Normen heißt.
Oder
Da können wir uns einigen. Aber das ist dann auch noch die Frage, ob der Einzelne das für sich so annimmt. Aber Würde ist immer individuell, ist immer subjektiv. Und wenn du dann jetzt nochmal auf den Satz zurückgehst im Grundgesetz, die Würde des Menschen ist unantastbar, hätte man eigentlich schreiben müssen, jeder Mensch muss die Möglichkeit bekommen, sich seiner eigenen Würde bewusst zu werden, damit er seine Würde gegenüber den Anfeindungen durch von außen schützen kann.
Lass mich versuchen zusammenzufassen, was ich verstanden habe. Wenn du sagst, Würde ist immer individuell, auf das Individuum, auf das Subjekt bezogen, entsprechend. Das bedeutet, es ist immer eine Art von Ergebnis einer Waagschale der inneren Überzeugung über sich, was man über sich denkt, glaubt, weiß, findet und dem, was im Außen dann entsprechend gespiegelt wird und das in eine Balance zu bekommen ist.
Das Außen kommt es dabei noch nicht mal an. Das ist etwas, was sich wirklich nur in dir abspielt. Du bist der Einzige, der für sich beschließt, dass das jetzt etwas ist, was du möchtest und was du für wichtig hältst, wofür du da sein möchtest. Und das entspricht dann dem, was du deine Würde nennst. Du bist dir dann deiner Würde und also deinem Bild verpflichtet. Was du von dir selbst gemacht hast, das kann manchmal so sein, dass jemand auch, wenn alle anderen nach rechts laufen, du dann sagst, nein, das ist unter meiner Würde, ich laufe nicht mit.
Das bedeutet, im Grunde, wenn jeder sich gewahr wäre seiner eigenen Würde, wäre der Paragraph 1 auch überflüssig. Ich möchte jetzt hier, es ist ein Schutzparagraph. Also auf was ich hinaus möchte ist, unter der Perspektive verstehe ich vielleicht Viktor Frankl und sein trotzdem Ja zum Leben. Ich weiß nicht, ich denke der oder hoffe, dass der ein oder andere das da draußen vielleicht noch kennt. Weil dann ist doch meine Würde am Ende gar nicht angreifbar, wenn ich mir meiner Würde entsprechend bewusst bin. Man kann mich körperlich verletzen.
Wunderbar, genau. Ja, da kann mich jemand mobben, aber das berührt mich gar nicht, weil ich mir meiner Würde bewusst bin und der an diese innere Überzeugung nicht herankommt. Das heißt, darüber klagen, dass sie verletzt werden durch andere und dann noch in ihrer Würde, können eigentlich nur welche, die sich ihrer eigenen Würde gar nicht bewusst geworden sind, die sich dann auf eine äußere Instanz berufen und dann sagen, Paragraph 1 Grundgesetz.
Das bedeutet, du bist ja nun Neurobiologe, Hirnforscher, sitzt die Würde dann im Kopf, die da zusammengesetzt wird aus, ich weiß, das ist sehr technisch, aber mich interessiert es, aus dem Gefühl, aus dem Herzen und dem Bauch, irgendwie so? Kann man das lokalisieren?
Am Ende ist es ein subjektives Konstrukt. Damit kommst du nicht auf die Welt. Du kommst mit etwas auf die Welt, was Subjekthaftigkeit heißt. Und das heißt, du bist am Anfang ja einer, der sich in der Welt bewegt und alles Mögliche entdeckt, gestaltet, lernst laufen, lernst sprechen, findest dich relativ gut in der Welt zurecht und zwar alles, indem du dir das selbst erschließt. Du bist der Konstrukteur deines eigenen Lernprozesses und aus dieser Erfahrung erwächst dann die feste innere Überzeugung, dass du in dieser Welt einen Platz hast, dass du dich dort bewegen kannst, dass du dich dort zurechtfindest. das weiß das Kind noch nicht so zu nennen, aber wir würden sagen, das Kind ist überzeugt von seiner Subjekthaftigkeit aufgrund von Erfahrungen. Das hat es. So, und jetzt müsste es durch einen zweiten Erfahrungsweg gehen, in dem ihm bewusst wird, dass es ein wertvoller Mensch ist. Ich bin nicht nur Subjekt und Gestalter, sondern ich habe bestimmte Vorstellungen davon, worauf es im Leben, vielleicht auch im Zusammenleben mit anderen ankommt. Und so einer möchte ich sein. Und dann hast du eine Vorstellung von dem, wo du hin willst. Und das nennen wir dann Würde. Ich bin mir meiner eigenen Würde, nämlich dem, was ich sein möchte, bewusst geworden. Und das ist ein Prozess, der vollzieht sich bei manchen nie und bei manchen auch schon ein bisschen früher. Ich merke, dass so vor der Pubertät junge Menschen sehr empfänglich sind für solche Fragen. Das sind ja Sinnfragen.
Ja.
Es geht auch um die Sinngebung des eigenen Daseins. Also das sind etwas kompliziertere Sachen und verankert sind die im Hirn in Form von entsprechenden erfahrungsbedingten und durch eigene Erfahrung herausgebildeten Netzwerken im Frontalhirn. Also die präfrontale Rinde bei uns ist der Ort, wo man das suchen müsste. Wenn die kaputt ist, ist auch die Vorstellung der eigenen Würde nicht mehr abrufbar.
Und damit die Subjekthaftigkeit, weil sie...
Wenn die frontale Rinde kaputt ist, kannst du keine Handlung mehr planen, die Folgen deiner eigenen Handlungen nicht mehr abschätzen, keinen Impuls mehr kontrollieren, keinen Frust mehr aushalten, dich nicht mehr in andere hineinversetzen, dann wirst du einem Krokodil sozusagen immer ähnlicher. Aber das Krokodil ist ja immer noch ein Subjekt. Aber
ja.
Das Krokodil ist niemals in der Lage, eine Vorstellung seiner eigenen Würde herauszubilden.
Ja, okay, verstehe.
Noch nicht mal eine Vorstellung seiner eigenen Subjekthaftigkeit.
Verstehe. Sehr interessant. Nun gibt es da draußen in der großen, weiten Welt ganz viele, die sagen, wir müssen mehr links, mehr rechts, mehr oben nach unten. Wir brauchen viel mehr ChatGPT, wir brauchen viel weniger. Du hast ja ein Buch geschrieben zum Thema Würde. Und ich mag gerne aus dem, was ich gefunden habe, ein Zitat. Und ich glaube, das geht in die Richtung, was du gerade angedeutet hast. Unsere Würde zu entdecken, ich lese vor. Also, ich lese nicht vor, ich huste vor, ich fange nochmal von vorne an. Unsere Würde zu entdecken, also das zutiefst Menschliche in uns, ist die zentrale Aufgabe im 21. Jahrhundert. Das geht jetzt ein bisschen weg von, wir brauchen mehr künstliche Intelligenz oder weniger, wir brauchen mehr Beschränkungen, wir brauchen mehr Waffen, wir brauchen weniger Waffen.
Nee, das ist ein Bewusstwerdungsprozess. Und dann werde ich mir meiner eigenen Würde bewusst und damit richte ich auch meinen Lebensvollzug, also mein Denken, Fühlen und Handeln an dieser eigenen Vorstellung von meiner eigenen Würde aus. So, und da wir ja alle soziale Wesen sind, werden wir sehr schnell merken, dass man gar nicht alleine leben kann. Also gehört dann die eigene Einbettung in die Gemeinschaft, in der man unterwegs ist, vielleicht sogar in den Bereich des gesamten Lebendigen, mit dem wir unterwegs sind, die gehört gewissermaßen zu dieser Selbstvorstellung der eigenen Würde dazu. Es ist unter meiner Würde da draußen, irgendein Tier platt zu treten, nur weil ich der Meinung bin, das ist ein Käfer, der irgendwie mir nicht gefällt.
Ah, lieber Gerhard, das ist eine sehr schöne Umdeutung in meinem Kopf. Herzlichen Dank dafür. Bisher war unter meiner Würde ein negativer Ausdruck, sehr, sehr negativ konnotiert von jemandem, der sich für was Besseres hält. Aber wenn du sagst, okay, es ist unter meiner Würde, das zu tun, dann ist das eine sehr viel schönere Umdeutung, indem ich sage, okay, ich habe den Willen, kein Mensch zu sein, der sowas macht. Ich bin lieber ein Mensch, der was anderes tut. Und damit ist es unter der Würde durchaus eine schöne Konnotation, die bisher noch nicht so klar war.
Die Aufrechterhaltung deiner Vorstellung, deiner eigenen Würde ist sozusagen eine Art Selbstreferenz, an der du dich immer wieder ausrichtest und die dann auch darüber bestimmt, was du im Leben zulässt und was du nicht zulässt, wogegen du dich wendest, was du mitzumachen bereit bist und wogegen du dich wehrst. Das ist die Würde. Wenn Menschen keine Würde haben, sind sie, also dann gleichen sie manipulierbaren Herdentieren.
Womit wir sofort dann bei Ethik und Moral sind, die ja dann ganz offensichtlich, wie wir es schon über viele, viele hunderte von Jahren sehen, abhängig ist von dem, was im Umfeld, in der Blase, in der Bubble, wie man heute ja dann sagt,
genau, mit einer
so passiert.
Vorstellung von dem, was in dieser Gesellschaft jetzt gerade mal ethisch richtig ist. Ja. treibt man die Herde.
Ja.
Aber macht man keinen Beitrag zur Emanzipation des Subjekts.
Wo ich das gefunden habe in deinen Zitaten, weiß ich nicht mehr, aber ich finde es gerade im Zusammenhang, wer sich seiner Würde bewusst geworden ist, ist nicht mehr verführbar.
Genau. Ja, das siehst du, das ist das mit der Herde.
Mhm. Ja,
der
genau.
Ethik und der Moral haben sie auch diese Herde von vielen Menschen im Nationalsozialismus in den Krieg gejagt. Mhm. Und in die Judenverfolgung. Das war alles ethisch und moralisch richtig gut. In deren Augen damals. Heute sehen wir das anders, weil sich die Vorstellungen von was ethisch und moralisch richtig ist, geändert haben. Aber was die Nazis nicht hatten, die hatten keine Würde. Mhm. Wenn die ihren Mitgliedern und den Menschen damals geholfen hätten, eine Vorstellung ihrer eigenen Würde herauszubilden, hätte es den Zweiten Weltkrieg nicht gegeben. Und die Nazis auch nicht. Weil man läuft nicht hinter jemandem her, nur weil der einem sonst was für komische Versprechungen macht. Das ist unter meiner Würde.
Das bedeutet, die Vorstellung im übertragenen, im globalen, ich habe kein besseres Wort, in der Mangel eines besseren Wortes, sage ich mal, im globalen Sinne, ist zwischen richtig und falsch, ist nicht meine Werte und meine Ethik, sondern am Ende meine Würde.
Damit würdest du diese ständige Polarisierung wegnehmen. Und ich müsste dich fragen, okay, wenn du jetzt meinst, es sei für dich sehr würdevoll, wenn du darauf bestehst, dass du immer mit sie angeredet werden willst, dann würde ich dich fragen, okay, was hast du denn für eine Vorstellung von deiner Würde? Was meinst du denn damit? Und dann müsstest du mir gegenüber zugeben, dass du dich für überlegen hältst und auch keine Lust hast, mit anderen Leuten in eine Begegnung zu kommen und dich deshalb von denen abgrenzt. Das hältst du jetzt für deine... Da würdest du aber nie Würde dazu sagen, weil die Würde ist immer, die ist ja immer positiv konnotiert. Das kann ja nicht jemand würdevoll handeln, wenn er in den Krieg zieht. Da musst du ja regelrecht deine eigene Vorstellung von deiner Würde unterdrücken, damit du Handlungen ausführen kannst, die unmenschlich sind.
Sehr, sehr spannender Trigger. Also ja, die Ausprägung ist mir klar, da sind wir überein. Und hier wird's gerade für mich ganz interessant. Du hast gerade was, du sagtest, also damit hast du ja übrigens auch die Eingangsfrage beantwortet zum Thema du, sie und so weiter. Meine Frage, die es jetzt anschließt, ist, und das ist mag ein Glaubenssatz von mir sein, ich bin sehr transparent in dem, was ich sage. Also ich habe das Gefühl, oder nein, in meiner Welt, in meiner Glaubenswelt, sind Menschen, jetzt habe ich dich doch da, ich kann dich ja fragen, tendenziell kompetitiv. Das heißt, die möchten, es gibt eine Tendenz, besser zu sein. Das war das Wort, von dem ich eben gesprochen habe, wo ich gehakt habe. Nicht besser im Sinne von, ich möchte jetzt, dass sie mich siezen, also nicht im Wert, im Sinne von, ganz, ganz spannend, von Wert, sondern ich spiele gerne. Und ich gewinne gerne. Und ich gewinne deswegen gerne, weil ich glaube, warum gewinne ich denn gerne? Weil ich mich gerne spielerisch messe, weil ich mich gerne messe. So, das ist, doch, damit bin ich konkurrent, zumindest für den Moment.
Ja, wir brauchen ja alle, in dem sozialen Zusammenleben brauchen wir ja alle auch immer wieder Rückmeldungen über das, wo wir stehen. Also deshalb ist, sagen wir mal, ein sportlicher, spielerischer Wettkampf total in Ordnung. Das machen ja auch die kleinen Kinder, die müssen herausfinden, wo sie so stehen, damit sie sozusagen eine Vorstellung auch von ihrer eigenen Kraft und ihrer eigenen Position haben. Und dazu ist der Wettbewerb gut. Was wir hier gemacht haben in den westlichen Gesellschaften, ist, wir haben das pervertiert.
Ja.
Indem wir den Wettbewerb als Triebfeder jeden Fortschritts angesehen haben und den Leistungsdruck, der damit einhergeht, als Voraussetzung dafür bezeichnen oder betrachten, dass überhaupt eine Leistung vollbracht wird. Das ist beides falsch. Und zwar dieses mit dem Leistungsdruck ist deshalb falsch, weil jedes Kind von sich aus niemals mittelmäßige Leistungen vollbringen. Immer richtig, immer ganz vorne, immer das, wie es sich vorgestellt hat. Der Turm, den der Junge baut, soll so hoch sein wie möglich.
Wenn der
Vater kommt und sagt, ich kann dir einen viel höheren bauen, ist es aus. Dann verschwindet das eigene Interesse an der Leistung und es hat keine Lust mehr auf Türme bauen, weil da einer kommt, der sozusagen es herabwürdigt.
Mhm.
So, und, das gilt nun aber auch für den Wettbewerb. Der Wettbewerb, so wie wir ihn pervertiert haben, ist ja ein Überlebenskriterium. Das ist ja nicht mehr spielerisches Ausprobieren und Kräfte messen, um zu gucken, was man alles schon kann und wo man steht, sondern da geht's ja um, in einer gewissen Weise um Leben und Tod. Also auch in Bezug auf die Vorstellungen. Wir identifizieren uns ja dann auch mit unseren Vorstellungen. Wir haben die Vorstellung, es geht nur durch Wettbewerb und der andere sagt dann, nee, das ist alles ganz falsch, das stammt aus dem vorigen Jahrhundert. Die Menschheit hat sich nicht deshalb bis hierher entwickeln können, weil sie den Wettbewerb so angetrieben hat. Das hat lediglich dazu geführt, dass sie eine technologische Errungenschaft nach der anderen aufgebaut hat. Sondern und in allen anderen Bereichen des Menschseins sind wir noch auf derselben Stufe wie vor 10.000 Jahren. Wenn wir wirklich uns als Menschen weiterentwickeln wollten, dann dürften wir nicht durch Wettbewerb unser Wissen und unser Können ständig erweitern, sondern da müssten wir unsere Möglichkeiten der Selbstreflexion und dessen, was wir eigentlich gemeinsam hier auf dieser Erde wollen, müssten wir unsere Stellung als Mensch in der Natur begreifen können. Ich glaube, das haben wir noch viel weniger heutzutage verstanden als damals vor 10.000 Jahren, als die Leute noch als Jäger und Sammler durch die Gegend gezogen sind. Also wozu sind wir überhaupt da? Wir sind doch Teil eines Lebens, uns hat das Leben hervorgebracht in einem unglaublichen langen evolutionären Prozess. Das heißt, das Leben bringt doch nichts hervor, damit da eine Form entsteht, die dann das Leben auf diesem Planeten zerstört. Das ist ja absurd. So, deshalb werden wir, wenn wir so weitermachen, auch uns selbst ausradieren, aber nicht das Leben auf diesem Planeten zerstören. Und man könnte es auch anders formulieren, man könnte auch sagen, wir sind diejenigen, die einzigen Lebewesen, die sich dessen bewusst werden können, wie fragil das Leben ist. Und wir könnten deshalb dazu beitragen, dass die in jedem Lebewesen steckende Tendenz, sich zu entfalten, so gut wie möglich auch tatsächlich ausgeprägt werden kann. Das heißt, wir können den Blumen und den Pflanzen und den Tieren und allen anderen Menschen dabei helfen, sich zu entfalten. Das wäre würdevoll, als im Sinne von unserem Menschsein gemäß. Das, was wir im Augenblick tun, dass wir die ganze Erde hier kaputt machen und dass wir diese große Artenvielfalt ruinieren, ist zutiefst würdelos. Ist Ausdruck der Tatsache, dass die meisten Menschen sich noch nie gefragt haben, worin eigentlich ihre eigene Würde bestehen soll. Sie haben keine.
Ich habe so viele Sachen, die ich gerade im Kopf habe und im Herzen trage. Und vielleicht, wenn du jetzt dir überlegst, ich nehme mal einfach eine Stunde Zeit und überleg mal, was meine Würde sein soll, ist das, glaube ich, keine so schlechte Idee, was wir hier auslösen konnten. Ich nehme mit, zum einen, es gibt niemanden, der mir sagen kann, hey, es ist vollkommen okay, wenn du kompetitiv bist und gerne im Wettbewerb bist. Weil das ist ja einer der Punkte, die ich von dir haben wollte, im übertragenen Sinn oder von jemand anderes, von einem Dritten, von der Person, wie auch immer. Das heißt, ich muss das schon selber rausfinden. Und meine Würde oder unsere Würde zeigt sich an dem Moment, wie ich mit dem Ergebnis umgehe. Weil ich kann dann sagen, ich kann nach diesem Streben nach Exzellenz. Und das ist ja die Freiheit, die jeder dann hat, wenn ich dich richtig verstehe. Jeder darf nach Exzellenz streben, in Würde. Und, ja, und somit bin ich mein Würde, einziger. Entschuldige, erst du.
In Würde täte heißen, nicht auf Kosten von anderen.
Ja,
das ist genau. Vielleicht ist das der Schlüssel. Ja. Also Wettbewerb wunderbar, aber nicht auf Kosten von anderen. Und wenn einer verliert, nimmt man den anschließend in den Arm.
Exakt, genau.
Und der Verlierer gratuliert dir und sagt, okay, warst heute besser. Ja, und auch in dieser Disziplin bist du besser. Woanders kann sein, dass ich gewinne. Ja. Ist gut so.
Ist im Übrigen auch ein Ausdruck von Würde auf der Verliererseite. Auch da kann man durchaus mal drüber nachdenken, wie man denn da agiert und wie man vielleicht nicht versucht nachzutreten. Sehr, sehr spannend, sehr, sehr gut. Mensch, ich glaube, da war für jeden was dabei. Ich habe noch 3000 Fragen, die spare ich mir jetzt aber. Ich möchte einfach Danke sagen für den Exkurs. Ich glaube, da war für jeden jetzt was dabei und möchte mit meiner letzten Frage enden, und zwar 1971 bis 1973, Studium Tierphysiologie in Leipzig. Wie passt das da rein in deinen Werdegang? Also wenn du Lust hast, du findest es natürlich, lieber Zuschauer, lieber Zuhörer, in den Shownotes alle Informationen, da kannst du gerne mal googeln, da kannst du gerne mal gucken, was der Gerhard alles wirklich. Naja, unfassbar ist es ja nicht, weil du hast es ja offensichtlich in deine Hände genommen und hinbekommen. Großartigen Sachen. Und da finde ich genau das Tierphysiologie-Fachstudium. Wie kam es dazu? Was ist da los?
Das ist relativ schnell erzählt. Ich habe mich als kleiner Junge in die, nennen wir es mal, Vielfalt des Lebendigen verliebt. Ich bin auf so einem Dorf groß geworden und habe da mit den Köcherfliegenlarven und den Libellenlarven im Bach und den Rotkehlchen und den Zaunkönigen im Gebüsch mein Leben verbracht. Das hat mich derartig fasziniert, was es da alles gibt. Und über ein paar Umwege hat das dazu geführt, dass ich dachte, dann könntest du vielleicht Biologie studieren. Mhm. Weil dann könntest du dazu beitragen, dass du das, was du da draußen siehst, noch besser verstehst, vielleicht auch schützen kannst. Und dann habe ich beim Studium gemerkt, dass das eigentlich bei den Pflanzen ist das nicht so, hat mich das nicht so fasziniert, was man da alles tun kann. Und deshalb habe ich dann gesagt, okay, dann machst du Tierphysiologie. Das heißt, du machst ein Studium, wo du den Aufbau und die Funktion eines lebendigen tierischen Organismus und damit auch des Menschen dir erstmal aneignest, dass du da Bescheid weißt. Und bei diesem Tierphysiologiestudium gibt es ja dann verschiedene Bereiche, und ein Bereich der Tierphysiologie ist die Neurobiologie. Da bin ich dann gelandet. Also das ist von dem ganzen Tier ist das Interessanteste, das Gehirn.
da ist der Weg. Ich verstehe.
Und in einer gewissen Weise ist dann bestimmt gewesen, tatsächlich auch dieses Gehirn kennenzulernen. Ich wollte auch wissen, warum Menschen so bescheuert manchmal sind, wie sie sind.
Ja. Ja.
Und habe dann irgendwann gemerkt, dass dieses Gehirn ja nicht sozusagen durch irgendwelche genetischen Programme oder durch den lieben Gott zusammengebaut wird, sondern dass das durch die Erfahrungen, die Vernetzungen im Hirn werden erst herausgebildet durch die Erfahrung, die man beim Hineinwachsen in diese Welt macht als junger Mensch. Das heißt, das Gehirn ist sozusagen ein durch soziale Erfahrungen geprägtes und geformtes Organ. Und das Gehirn ist auch nicht einzeln zu betrachten, sondern das hängt ja unglaublich mit dem ganzen Rest des Körpers zusammen, sodass man eigentlich Hirnforschung ohne Körperforschung nicht machen kann. Und genauso wenig kann man Hirnforschung machen, ohne diese soziale Eingebundenheit des Menschen sich genauer anzuschauen. Und zwar dieses spezifische Menschen, den man da vor sich hat, mit seiner Depression oder seiner Zwangsstörung oder seinem Geltungswahn. Und dann muss ich ja fragen, okay, wo hat er denn das her? Und da hat es keinen Sinn mehr, im Hirn rumzuwühlen, weil das, was im Hirn ist, ist ja nur noch das Ergebnis der Lösungen, die er in seinem Leben gefunden hat. Und die waren eben so, dass er gemeint hat, am besten ist es, wenn ich mir Macht aneigne, da kann mir keiner was tun. Am besten ist es, wenn ich alles unter Kontrolle kriege, dann kann nichts mehr passieren. Ja, und dann war ich plötzlich einer, der eigentlich das Richtige gemacht hat.
Ganz plötzlich.
aber das passte nun natürlich nicht mehr in den Wissenschaftsbetrieb.
Ja.
Und deshalb habe ich dann gedacht, okay, bevor ich jetzt wieder zurückgehe und etwas mache, von dem ich überzeugt bin, dass das gar nicht weiterführt, das wäre unter meiner Würde gewesen.
Ja, verstehe.
Gehe ich lieber ins freie Feld, weiß nicht, was da kommt, bereite mich darauf vor, dass meine Wissenschaftskollegen das nicht verstehen. Und auch ich hätte nicht alle Tassen im Schrank, aber das war mir egal. Es war mir wichtiger. Ja. Es war mehr das, was mir selbst entsprochen hat und hat auch mehr dem Bild von mir selbst entsprochen. Und wenn du das heute anguckst, was ich mache, ich versuche auf die eine oder andere Weise dazu beizutragen, dass Menschen aus ihren Verwirrungen und Verwicklungen herausfinden, sich wieder entfalten können, wieder Teil der lebendigen Natur werden und diese Aufgabe dann endlich sich selbst bewusst machen können und auch ausfüllen können, die ihnen als Menschen zugewachsen ist. Und die Aufgabe ist eben nicht, sich auf Kosten der Natur zu bereichern, sondern als Teil dieser Natur mit den uns gegebenen Möglichkeiten dazu beizutragen, dass sie sich weiter entfalten kann.
Da gibt's für mich gar nichts hinzuzufügen. Herzlichen Dank dafür. Kommen wir zur Was-würdest-du-tun-Frage. Und das ist immer meine letzte Frage, in der ich dich jetzt frage. Stell dir vor, du hättest eine Zeitmaschine, so eine Kapsel mit oder ohne Fluxkompensator. Der erste Schritt der Frage ist, würdest du eher in die Zukunft oder in die Vergangenheit reisen? Und der zweite Teil ist, was würdest du dir angucken? Entweder in der Vergangenheit oder in der Zukunft. Du hast die freie Wahl. Die Zeitmaschine ist deine. Wohin reisen wir?
Ich kann niemals rückwärts reisen.
Okay.
Aber im Gegensatz zu vielen würde ich niemals nach vorne reisen, ohne nach hinten verbunden zu bleiben.
Ja.
Weil sonst reißt der Faden. Mhm. Deshalb würde ich bei dem, was ich nach vorne hin mir erhoffe und wofür ich bereit bin, mich einzusetzen, immer wieder daran prüfen, ob es sich mit dem verbinden lässt, was bereits hinter mir liegt. Ob ich die Erfahrungen, die ich dort machen konnte, wir sind ja alle Suchende und machen uns da auf den Weg. Keiner weiß, wie es Leben geht und müssen es unterwegs rausfinden und dabei verirren wir uns. Und das möchte ich nie vergessen, wie oft ich mich in meinem Leben schon verirrt habe. Das macht mich dann auch etwas behutsamer, wenn ich die Zukunft plane. Und das kann ja ohnehin nur meine eigene Zukunft sein. Ich kann keinen anderen Menschen verändern. Kann auch die Welt nur dort verändern, wo ich tatsächlich gewisse Gestaltungsmöglichkeiten habe. Und damit kann ich dazu beitragen, dass da was anderes entsteht. Wenn du mich jetzt fragst, wo geht das hin? Also am liebsten, ich sage da immer dasselbe. Ich gehe nicht davon aus, dass wir uns auf diesem Planeten umbringen. Ich glaube auch nicht, dass das unsere Zukunft ist, was uns im Augenblick vorgegaukelt wird mit künstlicher Intelligenz und digitalen Geräten und am Ende noch irgendwelchen technischen Errungenschaften, die dazu führen, dass wir unser Gehirn auf irgendeine Festplatte runterladen und damit wir dann sterblich bleiben. Das ist alles Zukunftsspinnerei, die sich Menschen ausdenken können, die nicht nach hinten verbunden sind. Und was ich glaube, ist, dass wir vielleicht erlebe ich es nicht mehr, aber doch in absehbarer Zeit wieder in ein Miteinander kommen, dass die Menschen in so einem Ort, wie ich hier lebe, in Witzenhausen, zum 1. Mai, wenn der Maibaum aufgestellt wird, darunter gemeinsam tanzen. Das ist meine Vision von Zukunft. Und das ist mir völlig andere als die der EU oder der UNO oder irgendwelcher Politiker. Und es geht. Und ob die sich verwirklicht, hängt auch nicht von denen da oben ab. Das hängt von denen da unten ab. Hier in Witzenhausen müssten Menschen auf die Idee kommen, dass es etwas Wunderschönes sein könnte, gemeinsam unter dem Maibaum zu tanzen. Im Augenblick beobachte ich mit großem Interesse, dass da plötzlich so etwas wie eine Singebewegung entsteht. Wir sind jetzt in der Adventszeit. Und da gibt es wirklich nicht nur hier in Witzenhausen, sondern bundesweit Singabende, wo die Bürger zusammenkommen in der Kirche oder in der Sportarena in Leipzig oder in Erfurt, habe ich gehört, in so einer Arena waren da 6.000 Leute und haben Weihnachtslieder gesungen.
Wie schön.
Mein Gott, was ist das für eine Welt?
Ja.
Wenn man zusammenkommt, nicht um dem anderen zu zeigen, wie toll man ist, sondern wenn man zusammenkommt, um mit seinem eigenen Beitrag und dem, was man da so an Stimmgewalt einbringen kann, dazu beizutragen, dass etwas entsteht, was viel größer ist als das, was man jemals selbst alleine hinkriegen könnte. So, das sind Dinge im Gang. Deshalb finde ich diese Zeit jetzt so unglaublich interessant. Klar, es bricht etwas Altes ein und wir wissen noch nicht, wie das weitergeht. Aber mir ist eine Umbruchszeit ist mir doch lieber als eine Zeit, in der nichts passiert. In der alle nur ihre Besitzstände wahren. Nee, es lohnt sich jetzt nicht mehr, die Besitzstände zu wahren, weil keiner weiß, ob das noch irgendwas wert ist, wenn das so weitergeht, wie wir das im Augenblick erleben.
Lieber Gerhard, herzlichen Dank dafür und für das Interview. Bis bald.
Du, ich danke dir. Und einen schönen Gruß an alle, die uns hier mehr oder weniger interessiert und oder vielleicht auch entsetzt oder erschüttert oder berührt zugehört haben. Macht's gut.
Erschüttert, berührt, beseelt, All das wäre schön, wenn du irgendwas davon bist und wenn du dann vielleicht und wir alle zusammen über unsere Würde nachdenken. Ich glaube, dann waren das wirklich gut investierte Minuten, die du hier beim Zuhören investiert hast, beim Zusehen investiert hast. Beim nächsten Mal geht es wieder um ganz was anderes, wie du das kennst. Bis dahin eine gute Zeit. Voller Würde. Tschüss.